Am nächsten Morgen versammelte Whitmore alle Überlebenden um sich herum zu einer Besprechung. Er wusste, wenn er jetzt keine klare Hierarchie festlegt, käme es zwangsläufig zur Anarchie, und das könnte die Situation blitzschnell außer Kontrolle geraten lassen. Whitmore ließ seinen Blick über die versammelten Überlebenden schweifen, als würde er eine neue Crew mustern. Schließlich nickte er langsam. »Wir haben überlebt.« Sarah wollte etwas erwidern, doch O'Malley kam ihr zuvor. »Das ist mehr, als ich erwartet hätte, Kapitän.« Der Ire rieb sich über seine zerschrammte Stirn, trat näher und stellte sich mit einer fast instinktiven Haltung neben Whitmore. »Wir müssen uns organisieren«, fuhr der Kapitän fort, als wäre nichts geschehen. »Diese Insel gehört jetzt uns. Und wenn wir überleben wollen, brauchen wir Ordnung.« Sarah spürte, wie Bakari neben ihr die Fäuste ballte. Sie wusste, was Whitmore meinte. Ordnung bedeutete Kontrolle. Und Kontrolle bedeutete, dass er wieder das Sagen haben wollte. Mercier trat ebenfalls näher, nickte zustimmend. »Wir sollten die Führung wieder in Ihre Hände legen, Kapitän. Schließlich wissen Sie, wie man eine Crew führt.« Sarah sog scharf die Luft ein. »Natürlich. O'Malley und Mercier würden Whitmore folgen, egal wohin. Sie hatten nie aufgehört, ihn als ihren Kapitän zu betrachten, selbst nach dem Untergang der Providence.« Nathaniel trat neben sie, seine Stimme leise, aber scharf. »Das kann doch nicht sein Ernst sein. Wir sind nicht mehr auf einem Schiff. Nur wegen ihm sind wir in diesen gottverdammten Sturm hineingesegelt.« Whitmore hörte ihn, ignorierte ihn jedoch demonstrativ. Er richtete sich langsam auf, streckte sich, als wäre der Verlust des Schiffes nichts weiter als ein Ärgernis, das ihn nicht weiter beschäftigte. »Wir werden ein besseres Lager errichten müssen«, verkündete er. »Wir brauchen Unterkünfte, eine Feuerstelle und eine Bestandsaufnahme der Vorräte. Wir können nicht zulassen, dass Chaos ausbricht.« Sarah war kurz davor, ihn herauszufordern, aber sie biss sich auf die Zunge. Jetzt war nicht der richtige Moment. Jetzt, wo ihr Geheimnis rausgekommen ist, würde sowieso niemand der übrigen Crew noch auf sie hören. Die Männer waren erschöpft, verängstigt. Sie brauchten eine Richtung. Und Whitmore wusste genau, wie er sie ihnen geben konnte. Das neue Lager wurde nahe am Rand des Strandes errichtet, wo der Boden fest genug war, um Feuer zu machen, aber noch nah genug am Wasser, um das Meer im Auge zu behalten. Einige der Männer sammelten Treibholz, während andere versuchten, brauchbare Überreste aus dem Wrackgut zu bergen, das das Meer an den Strand gespült hatte. Sarah, Bakari und Nathaniel errichteten eine Feuerstelle, während O'Malley und Mercier unter Whitmores Anweisung begannen, eine Art Unterstand zu bauen. »Siehst du, wie sie sich um ihn scharen?« Nathaniel warf einen finsteren Blick auf Whitmore, der gerade mit verschränkten Armen beobachtete, wie zwei Männer Palmwedel für ein Dach zusammenspannten. »Er war ihr Kapitän«, murmelte Sarah. »Das Schiff ist weg.« Bakari schnaubte leise. »Das hält Männer wie ihn nicht auf.« Sarah wusste, dass er recht hatte. Whitmore würde nie aufhören, Kapitän zu sein. Auch ohne Schiff würde er seine Macht beanspruchen. Sie warf einen Blick zu den anderen Überlebenden. Nicht alle schienen sich wohlzufühlen. Einige Männer hielten Abstand, beobachteten das Geschehen mit misstrauischen Blicken. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich das Lager in zwei Lager spalten würde. Die ersten Spannungen waren bereits da. Die Sonne stand hoch über der Insel, als sich die Überlebenden langsam mit ihrer Situation abzufinden begannen. Der erste Schock war vorüber, der Hunger und die Erschöpfung jedoch blieben. Das Lager am Strand war zwar provisorisch kaum mehr als ein paar notdürftig errichtete Unterstände aus Palmwedeln und Treibholz. Trotzdem gab es allen die trügerische Idee von Schutz und einem Heim. Das Feuer brannte niedrig, gespeist von allem, was sie am Ufer gefunden hatten. Whitmore wollte alle gefundenen Waffen sammeln und selbst über die Vergabe entscheiden. Aber Bakari würde einen Teufel tun und ihm seine Waffen geben. Whitmore erkannte, dass seine Autorität noch nicht stark genug war, nachdem sie das Schiff verloren hatten, und beugte sich der Forderung. Ob es eine gute Idee war, dass jeder in dieser Situation bewaffnet war, würde sich noch rausstellen. Sarah hockte neben Bakari und Nathaniel und zog mit einem Stock Muster in den Sand, während sie über die nächsten Schritte nachdachten. »Wir können hier nicht bleiben«, sagte Nathaniel schließlich und brach die Stille. Bakari nickte langsam. »Aber einfach blind aufs Meer hinauszuschwimmen wäre Selbstmord. Wir wissen nicht, wo wir sind. Und wir wissen nun, was in der Tiefe lauern könnte. Ein Kampf im offenen Meer gegen die Monster überstehen wir nicht.« Der Gedanke an Adewale schmerzte ihn. Sarah seufzte. »Dann bleibt uns nur, ein Floß zu bauen, Vorräte zu sammeln und auf bessere Bedingungen zu warten.« Doch bevor einer von ihnen weiterreden konnte, wurden sie von Whitmores Stimme unterbrochen. »Wir werden kein Floß bauen!« Alle Augen richteten sich auf ihn. Der Kapitän stand auf einem leicht erhöhten Sandhügel, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, seine Haltung so autoritär wie eh und je. Neben ihm standen O'Malley und Mercier, die offensichtlich jeden seiner Worte abnickten. »Was meinst du damit?« fragte Nathaniel scharf. Whitmore ließ seinen Blick über die Gruppe schweifen. »Die Providence mag verloren sein, aber wir nicht. Dieses Wrack wurde nicht vollständig vernichtet. Es wurde an Land gespült.« Sarah runzelte die Stirn. »Das Schiff ist zerbrochen, Whitmore. Das sind nur Planken und Trümmer. Trümmer, die wir nutzen können.« Er machte eine ausladende Geste. »Wir haben Männer mit Erfahrung im Schiffsbau. Mit genug Zeit können wir aus den Resten der Providence ein neues Schiff errichten. Keine wackelige Flucht auf einem Floß, sondern ein solides Schiff mit Vorräten, das uns zurück in die Zivilisation bringen wird.« Einige der Männer tauschten unruhige Blicke. Die Idee eines Schiffs klang verlockend. Doch Sarah spürte die Gefahr in seinen Worten. »Und was, wenn wir es nicht schaffen?« fragte sie. »Wir haben alles, was wir brauchen. Holz, Männer, eine Insel voller Ressourcen. Wir errichten eine Kolonie. Wir machen diese Insel zu unserer Festung.« Bakari verschränkte die Arme. »Klingt, als würdest du dich selbst zum Herrscher krönen wollen.« Whitmore schüttelte den Kopf. »Das hier ist kein Schiff mehr, Bakari. Es gibt keine Ränge. Nur Überleben.« Doch Sarah erkannte das Funkeln in seinen Augen. Er glaubte selbst nicht an seine Worte. Whitmore brauchte die Kontrolle. Und wenn er keine Crew mehr hatte, würde er sich eine neue erschaffen. Die Gruppe schwieg. Einige Männer wirkten unsicher, andere nickten zustimmend. »Es ist Wahnsinn«, flüsterte Nathaniel so leise, dass nur Sarah und Bakari es hören konnten. Sarah presste die Lippen aufeinander. »Wir werden mit so wenigen Männern und so gut wie keinen Werkzeugen niemals so etwas wie ein Schiff zusammenbauen können. Er will den Männern nur eine Aufgabe geben, um seine Macht zu festigen. Je länger er den Ton angibt, desto geringer wird der Widerstand.« Der Rest des Tages verging mit schweren Arbeiten. Whitmore hatte die Männer in Gruppen aufgeteilt. Einige durchkämmten das Wrack, andere bauten das Lager weiter aus. Sarah, Bakari und Nathaniel halfen beim Sammeln von Wasser und Nahrung, doch ihre Gedanken kreisten nur um eines. Sie mussten von dieser Insel verschwinden, und zwar bevor Whitmore alles unter seine Kontrolle brachte. Als die Sonne unterging und das Feuer leise flackerte, setzte sich die Gruppe zusammen. O'Malley und Mercier hielten sich nahe bei Whitmore, während Sarah und Bakari mit Nathaniel auf der anderen Seite des Feuers saßen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich eine Spaltung vollzog. Sarah zog ihre Beine an und starrte ins Feuer. »Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir bleiben und lassen uns unter Whitmores Befehl stellen. Oder wir finden einen eigenen Weg.« Bakari warf einen Blick zum Ozean. »Wir könnten ein eigenes Floß bauen. Heimlich.« »Zu riskant«, murmelte Nathaniel. »Wir wissen nicht, ob wir eine Strömung erwischen oder einfach nur auf offener See treiben.« Sarah seufzte. »Dann bleibt uns nur die Insel. Wir müssen herausfinden, was hier ist.« Nathaniel sah sie an. »Was, wenn hier schon jemand ist?« Bakari schnaubte. »Bis jetzt haben wir nichts gesehen. Doch dann rief O'Malley plötzlich: »Verdammt, kommt mit, ich habe etwas gefunden!« Alle Köpfe ruckten herum. O'Malley ging voran und führte alle ein gutes Stück vom Lager weg den Strand entlang. Dann blieb er stehen und zeigte auf den Sand. Sarah trat näher. Im schwachen Mondlicht erkannte sie die Spuren. Eine breite, tiefe Furche, die vom Wasser bis in den Dschungel führte. Als hätte jemand oder etwas einen schweren Gegenstand oder einen Körper durch den Sand geschleift. Bakari ging neben ihr in die Hocke und betrachtete die Spuren genauer. Nathaniel beugte sich ebenfalls vor. »Was zur Hölle hat das verursacht?« Mercier trat einen Schritt zurück. »Vielleicht war es eine Schildkröte?« »Schildkröten hinterlassen keine Schleifspuren dieser Art. Schau dir die Abdrücke um die Furche herum an«, sagte Sarah langsam. Whitmore trat vor. Sein Blick war prüfend. »Vielleicht hat das Meer etwas an Land gespült und die Strömung hat es weitergezogen.« Sarah schüttelte den Kopf. »Das hier war kein zufälliges Muster. Das war eine Spur. Eine Spur, die ins Landesinnere führte.« »Wir sollten das untersuchen«, sagte sie schließlich. Nathaniel warf ihr einen ungläubigen Blick zu. »Bist du verrückt? Wir wissen nicht, was hier angespült wurde.« »Viel spannender ist doch die Frage, wer oder was diesen Gegenstand in den Dschungel gezogen hat.« Whitmore lachte leise. »Mach, was du willst, Drake. Aber wenn du dich in den Dschungel wagst, wirst du dort auch sterben.« Sarah sah zu Bakari, der wortlos nickte, dann zu Nathaniel. Er seufzte, schüttelte den Kopf, doch schließlich sagte er: »Jemand muss euch beiden den Rücken frei halten.« Sarah zog das Messer aus ihrem Gürtel. »Dann lasst uns herausfinden, wer noch auf dieser Insel ist.« Die Spur führte direkt in den Dschungel, eine tiefe Schleifmarke im feuchten Sand, die zwischen Wurzeln und Sträuchern verschwand. Das leise Murmeln der übrigen Überlebenden verblassten mit jedem Schritt, den sie weiter ins Innere der Insel machten. Sarah hielt ihr Messer fest umklammert. Sie spürte, wie sich die Luft veränderte, schwerer wurde, feuchter, als ob sie durch einen Vorhang aus Unsichtbarem traten. Der Lärm des Meeres verstummte hinter ihnen, stattdessen nahm sie das Summen von Insekten wahr, das entfernte Krächzen eines Vogels, das leise Rascheln von Blättern. »Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache«, murmelte Nathaniel. Bakari, der vorne ging, hielt kurz inne und beugte sich über die Spur. Er strich mit den Fingern über den Boden, sog die Luft durch die Nase ein. »Jemand wurde hier durchgezogen«, sagte er leise. Sarah kniete sich hin. Der Sand verwandelte sich hier in dunklere Erde, feucht und schwer. Es gab kleine Fußspuren neben der Schleifmarke, ein Zeichen dafür, dass mehrere Tiere etwas Großes hinter sich hergezogen hatte. »Also was? Welche Tiere arbeiten so zusammen, um Beute zu transportieren?«, fragte Nathaniel. Bakari richtete sich auf. »Clevere Tiere?« Sarah warf einen Blick nach oben. Die Bäume ragten hoch über ihnen auf, die Äste waren dicht miteinander verwoben. Licht brach nur in dünnen Strahlen durch das grüne Dach. Ein Gefühl machte sich in ihr breit, das sie nicht erklären konnte. Es war, als würde sie beobachtet werden. Je tiefer sie in den Dschungel vordrangen, desto stärker wurde das Gefühl. Die Insel war lebendig. Nicht nur in dem Sinne, dass sie von Tieren und Pflanzen bewohnt war, sondern wirklich lebendig. Sarah bemerkte es zuerst an den Bäumen. Ihre Wurzeln wirkten, als hätten sie sich in gewaltigen Wellen über den Boden geschoben, als wären sie nicht einfach gewachsen, sondern hatten sich bewegt. Der Boden unter ihnen war weicher als erwartet, fast als ob er geatmet hätte. Nathaniel stieß leise Flüche aus, während er sich durch dichte Ranken kämpfte. »Diese Insel ist nicht normal«, murmelte Bakari. Sarah wollte ihm widersprechen, wollte sich einreden, dass dies nur ein normaler Dschungel war. Doch tief in ihrem Inneren wusste sie es besser. Plötzlich blieb Bakari stehen und hob die Hand. Sarah erstarrte, griff automatisch nach Nathaniels Arm, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ein Geräusch durchdrang den Wald. Kein Tier. Kein Wind. Ein Stöhnen. Ein menschliches Stöhnen. Sarahs Herz schlug schneller. Ohne zu zögern rannte sie los, folgte dem Klang durch das dichte Gestrüpp, bis sie in eine kleine, offene Lichtung trat und ihr Atem stockte. Dort lag er. Adewale. Sein Körper war von Kratzern und blutigen Flecken übersät, seine Kleidung in Fetzen, aber er lebte. Sein riesiger Körper hob und senkte sich schwer, sein Gesicht verzerrt vor Schmerz. »Adewale!« rief Bakari und stürzte auf ihn zu. Sarah fiel auf die Knie, legte eine Hand auf seine Stirn. »Er lebt, aber er ist geschwächt.« Nathaniel trat nervös von einem Bein aufs andere. »Er wurde also nicht gefressen. Das ist doch mal eine gute Nachricht.« Adewale öffnete mühsam die Augen. »Ihr lebt?« »Gerade so«, murmelte Sarah. Bakari packte seine Schulter. »Wer hat dich hierher gebracht?« Adewale blinzelte träge. Dann hob er schwach eine Hand und deutete auf das Dickicht hinter ihnen. »Sie.« Sarah folgte seinem Blick und sah sie. Die Ureinwohner. Kleine Gestalten, kaum größer als ein Kind, versteckt zwischen den Bäumen. Ihre Haut war dunkel, ihre Augen groß und aufmerksam. Sie trugen knappe, mit Federn geschmückte Gewänder, ihre Körper bemalt mit weißen Linien. Sarah zählte mindestens ein Dutzend von ihnen. Sie standen in absoluter Stille da, als wären sie Teil des Waldes. Nathaniel trat automatisch einen Schritt zurück. »Ich hoffe, Sie sind freundlich.« Bakari hielt den Blick auf ihnen. »Wenn Sie uns hätten töten wollen, hätten Sie es längst getan.« Adewale atmete schwer. »Sie haben mich aus dem Wasser gezogen, mich versorgt.« Sarah sah ihn überrascht an. »Dann sind Sie keine Feinde?« »Nein, aber schaut sie euch an. Sie haben Angst vor uns.« Bakari schnaubte. »Wahrscheinlich mit gutem Grund.« Adewale zwang sich mühsam in eine sitzende Position. »Sie müssen hier schon sehr lange leben, versteckt vor dem Rest der Welt.« Sarah ließ den Blick über die kleinen Gestalten wandern. Sie waren still, aber nicht feindselig. Wachsam. Der Weg zurück zum Lager war bedrückender als der Hinweg. Sarah, Nathaniel, Bakari und Adewale bewegten sich schweigend durch den dichten Dschungel, jeder in seine Gedanken versunken. Sie hatten überlebt, waren auf einer fremden Insel gestrandet, doch jetzt wussten sie, dass sie nicht allein waren. Die Pygmäen hatten sich ihnen nicht als Feinde gezeigt, aber ihre Reaktion war eindeutig. Angst. Angst vor Fremden. Angst vor denen, die über das Meer kamen. Und jetzt sollte Whitmore davon erfahren? Sarah wusste bereits, was geschehen würde. »Er wird es nicht akzeptieren«, murmelte Bakari schließlich, während sie sich durch das Unterholz schlugen. Adewale stützte sich schwer auf ihn. Seine Wunden waren noch frisch, aber er bestand darauf, mit ihnen zu gehen. Er wird sie als Bedrohung ansehen oder als Ressource. Sarah nickte langsam. Sie konnte Whitmores Reaktion bereits vor sich sehen und sie gefiel ihr nicht. Nathaniel schnaubte leise. »Wir müssen ihn trotzdem informieren. Vielleicht können wir ihn überzeugen, sie in Ruhe zu lassen. Früher oder später findet er sie sowieso.« Bakari schüttelte den Kopf. »Du kennst Whitmore nicht gut genug.« Nathaniel sah ihn grimmig an. »Er war unser Kapitän. Ich kenne ihn besser, als mir lieb ist.« Sarah spürte die Anspannung in der Luft. Der Riss in ihrer Gruppe war schon da. Er musste nur noch aufbrechen. Als sie das Lager erreichten, saßen Whitmore, O'Malley und Mercier bereits am Feuer. Die anderen Überlebenden hockten drumherum, erschöpft, ihre Gesichter ausgemergelt von der Hitze und den Entbehrungen. Whitmore richtete sich auf, als er sie sah. »Ihr seid also zurückgekommen.« Sein Blick glitt über Adewale. »Sieht so aus, als hättet ihr etwas gefunden.« Sarah trat nach vorne. Wir haben Adewale lebend gefunden. Er wurde von den Einheimischen gerettet. Stille. Dann runzelte Whitmore die Stirn. Einheimische? Bakari verschränkte die Arme. Ja, eine kleine Gruppe, höchstens einige Dutzend. Sie leben anscheinend schon lange hier. Whitmore sah ihn misstrauisch an. Und ihr seid sicher, dass sie nicht feindselig sind? Wenn sie es wären, wären wir jetzt tot. O'Malley schnaubte. Oder sie haben euch nur am Leben gelassen, um euch später zu fressen. Ein kurzes Lachen ging durch die Männer, doch Sarah blieb ernst. Sie haben Angst vor uns, fuhr sie fort. Angst vor Fremden. Wer kann es ihnen verdenken? Mercier kratzte sich nachdenklich am Kinn. Das heißt, es gibt hier genug Ressourcen, um dauerhaft zu überleben. Es bedeutet erstmal, sagte Whitmore langsam, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Sarahs Magen zog sich zusammen. Und was genau soll das heißen? Fragte sie kühl. Der Kapitän seufzte, als ob es das Offensichtlichste der Welt wäre. Wir haben kaum Vorräte. Diese Insel gehört jetzt uns. Und wenn es Leute gibt, die hier schon länger sind, müssen wir überlegen, wie wir sie nutzen. Sarah spürte, wie ihr Puls schneller wurde. Nutzen? Fragte Nathaniel scharf. Mercier grinste. Wenn sie Angst vor Fremden haben, sind sie wahrscheinlich schwach und leicht zu kontrollieren. O'Malley nickte. Vielleicht könnten sie für uns arbeiten. Oder uns zumindest zeigen, was wir hier brauchen. Nahrung, Wasser, Waffen, alles, was uns helfen kann. Sarah sog scharf die Luft ein. Das ist Unrecht, sagte sie schließlich. Whitmore sah sie kühl an. Es ist Überleben. Nein. Bakari trat vor. Seine dunklen Augen brannten. Ich habe das schon einmal gesehen. Männer wie ihr, die kamen und dachten, sie könnten sich einfach nehmen, was sie wollten. Adewale richtete sich auf. Trotz seiner Verletzungen wirkte er bedrohlich, als er sprach. Wir wissen, was passiert, wenn Männer wie ihr eine neue Welt für sich beanspruchen. Es endet immer gleich. Und wie endet es? Fragte Whitmore spöttisch. Adewale starrte ihn finster an. Mit Blut. Die Stille zwischen ihnen war erdrückend. Sarah wusste, dass es jetzt kein Zurück mehr gab. Ich werde nicht zulassen, dass ihr sie angreift, sagte sie fest. Nathaniel trat neben sie. Ich auch nicht. Bakari ließ seine Schultern kreisen, als wollte er sich auf einen Kampf vorbereiten. Ihr werdet nicht noch ein Volk unterwerfen. Whitmore musterte sie eine Weile, dann lächelte er. Es war ein kaltes, leeres Lächeln. Ich hatte gehofft, dass ihr klug genug seid, euch der Realität zu beugen. Er drehte sich zu seinen Anhängern. Aber es sieht so aus, als hätten wir ein Problem. Mercier zog sein Messer und ließ es spielerisch in der Hand kreisen. Ein großes Problem. O'Malley spuckte aus. Wird Zeit, es zu lösen. Sarah spürte, wie sich ihr Herzschlag beschleunigte. Die Gruppe war gespalten. Und der Krieg um die Insel hatte begonnen. Die Luft im Lager war gespannt wie eine Sehne, die kurz vor dem Zerreißen stand. Die Worte waren gesprochen, die Fronten gezogen. Whitmore und seine Männer standen auf der einen Seite, mit verschränkten Armen und lauernden Blicken. Auf der anderen Seite standen Sarah, Bakari, Nathaniel und Adewale. Zusammen mit einigen unschlüssigen Überlebenden, die sich noch nicht entschieden hatten, auf welcher Seite sie standen. Die Stille war bedrückend. Nur das Knistern des Lagerfeuers und das entfernte Rauschen der Wellen durchbrachen die angespannte Atmosphäre. Dann trat Whitmore einen Schritt nach vorne. Seine Haltung war locker, doch in seinen Augen brannte eine unmissverständliche Kälte. »Ich gebe euch eine letzte Chance«, sagte er langsam, als würde er mit Kindern reden. »Tretet zur Seite. Dies ist ein Überlebenskampf und ich dulde keine Auflehnung.« Sarah verschränkte die Arme vor der Brust. »Wir haben dir unsere Antwort bereits gegeben.« Whitmore musterte sie einen Moment, dann ließ er ein verächtliches Lachen hören. »Dann habt ihr euer Schicksal gewählt. Er drehte sich zu seinen Männern. Wir marschieren in den Urwald. Je länger wir warten, desto geschwächter sind wir. Wer sich uns in den Weg stellt, ist genauso unser Feind. O'Malley ließ sein Messer spielerisch durch seine Finger gleiten. Mercier spuckte aus und zog seinen Säbel. Mehrere Männer griffen zu improvisierten Waffen, abgebrochene Holzplanken, schwere Äste, Steine. Sarah sah, wie sich Nathaniels Kiefer verkrampfte. Bakari und Adewale hielten ihre Muskeln angespannt, bereit für den unvermeidlichen Kampf. »Nachts haben die Ureinwohner den Vorteil, wir warten bis zum Morgengrauen und greifen dann an«, sagte Whitmore kalt. Dann wandte er sich um und marschierte zu seinem Schlafplatz. Die Gruppe um Sarah versammelte sich zum Gespräch. Bakari ballte die Fäuste. »Wir müssen sie aufhalten!« Sarah nickte. »Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir gehen sofort.« Sie rannten durch den Dschungel. Sarah konnte den Sturm in ihrem eigenen Kopf spüren. Dies war kein Streit mehr, kein Machtkampf um Führung. Dies war ein Krieg. Whitmore wollte sich die Insel nehmen, die Pygmäen unterwerfen oder auslöschen. Das durfte nicht geschehen. »Wenn wir sie überraschen, haben wir vielleicht eine Chance«, keuchte Nathaniel, als er über eine Wurzel sprang. »Die Pygmäen wissen, dass wir kommen. Sie beobachten uns die ganze Zeit«, sagte Adewale ruhig. Und er hatte recht. Als sie sich der Lichtung näherten, sahen sie bereits, dass das Dorf vorbereitet war. Die kleinen, geschickten Krieger waren nicht wehrlos. Pfeile waren aufgespannt, getarnte Fallen im Unterholz versteckt. Sie hatten sich bereit gemacht für den Angriff. Aber Whitmore und seine Männer werden ebenfalls vorbereitet sein. Der Morgen kam schneller, als allen lieb war. Ein Schrei durchschnitt die Luft, dann stürmten sie aus dem Dickicht. O'Malley und Mercier führten den Angriff an. Die Pygmäen schossen die ersten Pfeile ab, aber die Angreifer waren schnell, wichen aus und griffen mit brutaler Wucht an. Einer der Männer riss einen Pygmäen zu Boden, doch bevor er sein Messer in ihn stoßen konnte, war Bakari zur Stelle. Er packte den Angreifer, zog ihn zurück und ließ ihn gegen einen Baum krachen. »Nicht heute!« Sarah duckte sich unter einem Schlag hinweg, konterte mit einem schnellen Tritt gegen die Knie ihres Gegners, dann rammte sie ihm ihren Dolch in die Seite. Er keuchte, taumelte zurück, fiel dann in den Dreck. Nathaniel kämpfte neben ihr, wehrte einen Angriff mit einem improvisierten Holzknüppel ab. Er schlug mit voller Wucht zu, traf Mercier an der Schulter. Adewale hingegen suchte sich ein anderes Ziel. Whitmore. Der Kapitän stand inmitten des Chaos, die Muskeln angespannt, sein Blick lauernd. Als er Adewale sah, zog er langsam sein Schwert. »Ich hätte dich töten sollen, als ich die Chance hatte«, sagte Whitmore kalt. Adewale ließ ein gefährliches Lächeln aufblitzen. »Dann hast du einen großen Fehler gemacht.« Und dann stürzten sie sich aufeinander. Whitmore war ein erfahrener Kämpfer. Er bewegte sich mit Präzision, jeder Schlag mit tödlicher Absicht. Doch Adewale war größer, stärker. Sein Körper bewegte sich mit brutaler Kraft, jeder Schlag so schwer wie ein Kanonenschlag. Ihre Klingen trafen aufeinander, Funken sprühten. Sarah riss ihren Blick von dem Kampf los, als sie sah, wie O'Malley sich durch das Chaos schlich, direkt auf einen der Pygmäen zu. »Nein!« schrie sie. Doch es war zu spät. O'Malley griff den kleinen Krieger von hinten, riss ihn hoch und hielt ihm sein Messer an die Kehle. »Ihr legt eure Waffen nieder oder er stirbt!« rief er laut. Die Pygmäen zögerten. Die Spannung war unerträglich. Whitmore nutzte den Moment. Mit einem brutalen Tritt schleuderte er Adewale zu Boden. »Das ist das Ende«, sagte er leise. Doch dann ein Zischen. Ein Pfeil bohrte sich in O'Malleys Hals. Seine Augen weiteten sich. Sein Griff um den Pygmäen lockerte sich. Dann sackte er zusammen. Einen Herzschlag später wurde Whitmore von einem Schlag in die Knie gezwungen. Adewale packte ihn am Kragen, riss ihn hoch und warf ihn gegen einen Baum. Stille breitete sich aus. Sarah atmete schwer. Ihre Lungen brannten. Die Schlacht war vorbei. Whitmore lag auf dem Boden, keuchend, sein Blick voller Wut. »Es ist vorbei«, sagte Bakari schließlich. Whitmore lachte leise. »Ihr glaubt, das war's?« Sarah trat näher. »Wir haben gewonnen.« Die Pygmäen senkten langsam ihre Bögen. Die Angreifer, die noch lebten, lagen gefesselt am Boden. Nathaniel drehte sich zu Bakari um. »Was machen wir mit ihm?« Adewale hielt einen Moment inne. Dann sagte er ruhig, »Wir werden nicht wie er.« Whitmore wurde gefesselt, zusammen mit den wenigen Überlebenden seiner Männer. Sarah wusste, dass die Gefahr noch nicht ganz gebannt war. Aber für diesen Moment hatte die Insel sich gewehrt. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt. Die Pygmäen hatten gesiegt, aber sie waren nicht ausgelassen. Sie feierten nicht. Stattdessen hatten sie sich zurückgezogen, miteinander geflüstert, als ob der Kampf, den sie geführt hatten, nur ein kleiner Teil einer viel größeren Geschichte war. Whitmore und seine verbliebenen Schergen wurde gefesselt zurück ins Lager gebracht. Und dann, ohne Worte, ohne Zwang, kamen sie zu Sarah, Bakari, Nathaniel und Adewale. Einer von ihnen, ein älterer Mann mit tiefen Falten im Gesicht und einer Krone aus geflochtenen Blättern auf dem Kopf, deutete mit einem kurzen Nicken in den Dschungel. »Sie wollen uns etwas zeigen«, sagte Adewale leise. Sarah tauschte einen Blick mit den anderen. Niemand widersprach. Der Weg durch den Dschungel war lang, aber nicht beschwerlich. Die Pygmäen führten sie sicher über gewundene Pfade, unter hängenden Lianen hindurch und über natürliche Stege, die aus ineinander verwachsenen Wurzeln bestanden. Es war, als hätte der Wald selbst sich nach ihren Bewegungen geformt. Nach einer Weile spürte Sarah, wie sich die Luft veränderte. Sie wurde kühler, feuchter, mit einem Hauch von etwas Metallischem in der Nase. Dann sah sie es. Eine riesige Felswand erhob sich vor ihnen, eingeritzt mit Zeichen, die auf den ersten Blick wie einfache Ornamente wirkten. Doch als Sarah näher trat, erkannte sie, dass es Bilder waren, Geschichten in Stein gemeißelt. Die Pygmäen machten Platz. Sie warteten. Bakari trat als erster an die Wand heran und fuhr mit der Hand über die uralten Gravuren. »Das sind keine gewöhnlichen Zeichnungen.« Sarah beugte sich vor, um sie genauer zu betrachten. Die Wand erzählte eine Geschichte. Die ersten Bilder zeigten den Himmel, aus dem große bewaffnete Wesen herabstiegen. Sie waren umgeben von Lichtkugeln, strahlend und mächtig, während Menschen oder etwas, das ihnen ähnelte, sie anbeteten. »Sieht aus, als wären das ihre Götter«, murmelte Nathaniel. »Oder andere Fremde«, sagte Adewale nachdenklich. Sarah schüttelte den Kopf. »Nein«, da war etwas an diesen Bildern, das ihr bekannt vorkam. Sie trat näher an die Wand. Die Orn Götter hatten nicht die Gesichter, die man aus Mythen kannte. Keine menschlichen Züge, keine göttlichen Kronen. Stattdessen waren ihre Körper größer und robust. Ihre Augen hinter Masken verborgen, ihre Hände mit langen Krallen gezeichnet. Sie sahen nicht aus wie bekannte Götter aus menschlichen Erzählungen. Sie sahen aus wie etwas Fremdes. »Das sind keine Götter«, sagte sie schließlich. Bakari warf ihr einen verwirrten Blick zu. »Was dann?« Sarah schluckte. Ihr Kopf drehte sich, als sie versuchte, das Unmögliche in Worte zu fassen. »Das weiß ich nicht.« Die Worte hingen in der Luft. »Was willst du damit sagen?« fragte Nathaniel langsam. »Ich weiß es nicht genau, aber nur weil sie aus dem Himmel kamen, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie Götter waren. Sie kamen, weil sie von woanders herkamen, einer anderen Welt. Sie sind gelandet.« Adewale runzelte die Stirn. »Du meinst, das sind Wesen von den Sternen?« Sarah schwieg. Aber in ihrem Inneren wusste sie, dass sie recht hatte. Die Gravuren erzählten von einer Ankunft, einer Zeit, in der diese fremden Wesen auf die Erde kamen, als Herrscher oder Eroberer oder vielleicht als Flüchtlinge. Doch dann gab es einen Bruch in der Geschichte. Sarah folgte mit ihren Fingern den Linien, bis sie ein anderes Symbol erreichte. Dort war ein Dreizack zu sehen. »Das ist kein gewöhnlicher Dreizack«, murmelte Bakari. Die Darstellung zeigte, wie einer der Fremden die Waffe in der Hand hielt und das Meer selbst sich vor ihm teilte. Die Wellen gehorchten ihm. Die Kreaturen des Ozeans knieten vor ihm. »Das ist die wahre Macht der Insel«, sagte Adewale leise. »Neptuns Dreizack«, flüsterte Nathaniel. Sarah verstand es jetzt. Die Legenden über Neptun, den Herrscher der Meere, waren nicht erfunden. Sie waren eine falsche Interpretation von etwas, das viel älter und viel mächtiger war. Die Pygmäen schienen sie zu verstehen. Der Älteste trat vor, machte eine einladende Geste und drehte sich dann langsam zur Seite. Hinter der Felswand, verborgen zwischen riesigen, moosbedeckten Steinen, lag ein schmaler Eingang. Eine Höhle. Doch als Sarah hineinblickte, erkannte sie, dass es keine gewöhnliche Höhle war. Die Wände ragten hoch in den Himmel und eine große Öffnung ließ sie den Himmel sehen. Sarah sog scharf die Luft ein. »Da vorne, seht ihr das auch?« sagte sie. Nathaniel runzelte die Stirn. »Was ist das?« Sarah ließ ihren Blick über die verborgene Kammer gleiten und sah weiter hinten ein fremdartiges Objekt mit metallischen Oberflächen, das Gefühl von etwas Uraltem, aber nicht Menschlichem. Dann flüsterte sie die einzige Wahrheit, die sie erkennen konnte. »Das sieht aus wie ein Schiff für den Himmel.« Sarah führte die Gruppe mit einer Fackel nah an das metallische Objekt heran. Das Licht aus der oberen Öffnung der Höhle war zu schwach, um ihnen einen klaren Blick zu verschaffen. Es war ein Wrack, ein abgestürztes Schiff. Das Metall war mit Erde und Fels verschmolzen, als hätte die Zeit versucht, es zu verschlingen. Doch es war immer noch da, ein Relikt aus einer längst vergessenen Epoche. Und sie waren die ersten Menschen, die es betraten. Sarah spürte ein Frösteln in ihrer Brust, das nichts mit der feuchten Kälte dieses Ortes zu tun hatte. »Seht euch das an«, murmelte Nathaniel, als sie das Schiff durch die große Öffnung betraten. An den Wänden waren mehr Gravuren. Bakari strich mit den Fingern über die Zeichen. »Diese Sprache verstehe ich nicht.« Adewale trat neben ihn. »Kein Volk der Erde verwendet diese Zeichen.« Sarah wollte gerade weitergehen, als ihr Blick auf etwas weiter hinten im Raum fiel. Ein Haufen dunkler Schatten. Sie trat näher und dann erstarrte sie. Leichen. Sie waren nicht menschlich. Die Körper waren längst verwest, nur noch skelettartige Überreste mit unnatürlich verlängerten Gliedmaßen und bizarren Schädelstrukturen. Ihre Knochen waren verdreht, als wären sie in ihrem letzten Moment von einer unvorstellbaren Kraft getroffen worden. Einige waren gegen die Wände geschleudert worden, ihre Brustkörbe nach innen eingedrückt. »Was zum Teufel?« Nathaniel schluckte hart und trat vorsichtig einen Schritt zurück. »Sie wurden nicht einfach getötet«, sagte Bakari leise. »Sie wurden zerrissen.« Sarah ging in die Hocke, betrachtete die Überreste genauer. Die Knochen waren an vielen Stellen verbrannt, als hätte ein gewaltiges Feuer sie mit sich gerissen. »Irgendetwas ist schiefgelaufen«, flüsterte sie. Adewal trat näher an eine der Wände, wo eine eingelassene Konsole von Schmutz und Pflanzen überwuchert war. Er strich mit der Hand darüber, und obwohl die Maschine alt war, aktivierte sie sich. Sie glaubten an Zauberei. Bilder wurden in der Luft angezeigt. Bilder von fremdartigen Wesen, die vom Feuer verschluckt und durch die Gegend geworfen wurden. Sarah stand langsam auf. »Das erklärt, warum sie nie zurückgekehrt sind und warum das Schiff hier liegt. Ein Feuer ist ausgesprochen und eine Explosion hat sie getötet. Ich sehe weder Schießpulver noch Feuerfässer, aber ich denke, auf solche primitiven Mittel greifen sie gar nicht zurück.« Bakari musterte die Umgebung. »Aber es erklärt nicht, was sie hierher gebracht hat und was sie mitgenommen haben. Oder«, dachte Sarah, »was sie zurückgelassen haben.« Sie folgten den Korridoren tiefer in das Wrack. Die Luft wurde stickiger, der Geruch von verbranntem Metall lag in ihren Nasen. Manchmal hörten sie das entfernte Tropfen von Wasser, das sich seinen Weg durch die Risse bahnte. Dann erreichten sie eine gewaltige Tür. Sie war anders als die restlichen massiven Pforten, die sie zuvor gesehen hatten. Sarah trat vorsichtig hindurch. Dahinter lag die Zentrale des Wracks. Die Kammer war kreisförmig. An den Wänden befanden sich mehr der fremdartigen Konsolen, längst verstummt. Doch in der Mitte, auf einem erhöhten Podest, lag etwas, das in der Dunkelheit schimmerte. Bakari war der Erste, der es erkannte. Der Dreizack. Er war wunderschön, aber auf eine kalte, fremdartige Weise. Er bestand nicht aus normalem Metall, sondern aus einem dunklen, fast flüssig wirkenden Material, das das Licht ihrer Fackeln in sich aufzusaugen schien. »Das ist keine gewöhnliche Waffe«, murmelte Nathaniel. Sarah trat näher, betrachtete das Artefakt. Es sah aus wie die Darstellungen auf den Gravuren, eine Speerspitze mit drei geschwungenen Zinken, doch es hatte nichts von einem primitiven Werkzeug. Es war eine Machtquelle, ein Werkzeug, das es den fremden Wesen erlaubte, das Meer zu beherrschen und die Kreaturen darin zu kontrollieren. Sie alle kannten die Legende von Neptuns Dreizack. Ein Moment der Stille. Dann streckte Bakari langsam die Hand aus. »Bakari, warte!« Sarahs Stimme war angespannt, doch seine Finger berührten den Dreizack. Und die Welt änderte sich. Ein plötzliches Licht explodierte aus der Waffe, ein tiefes, rhythmisches Summen vibrierte durch den Boden. Die Wände des Raums schienen für einen Moment zu atmen, als ob das Wrack selbst aufwachte. Bakari keuchte, als ein bläuliches Leuchten durch seinen Arm lief, als würde der Dreizack sich in ihn brennen. Sarah stolperte zurück, während unter ihnen ein dumpfes Grollen erklang. Dann aus der Ferne. Ein lautes Aufbrausen des Meeres. Nathaniel riss die Augen auf. »Was war das?« Adewale trat ans nächste Loch in der Wand, blickte hinaus. »Die Wellen, sie bewegen sich.« Sarahs Herz schlug schneller. »Nicht von alleine«, sagte sie leise. »Er hat es getan.« Bakari blickte auf den Dreizack in seiner Hand, seine Finger um das fremdartige Material gekrallt. Er hatte nicht nur eine Waffe gefunden, er hatte den Schlüssel zur See gefunden. Und nun begann sich das Meer nach seinem Willen zu formen. Ein tiefes Grollen vibrierte durch den Boden, als Bakari den Dreizack fester umklammerte. Das Licht in der Kammer pulsierte unnatürlich, als würde das uralte Raumschiff auf die Aktivierung der Waffe reagieren. Ein unsichtbarer Druck breitete sich aus, ließ die Luft flirren, als hätte sich die ganze Insel für einen Augenblick angehaltenen Atems in Spannung versetzt. »Bakari«, begann Sarah vorsichtig, während sie einen Schritt zurücktrat. Doch Bakari hörte sie nicht mehr. Sein Blick war auf die Waffe in seinen Händen gerichtet, auf die feinen Gravuren, die sich über das unnatürliche Material schlängelten wie lebendige Muster. Sein ganzer Körper fühlte sich an, als wäre er von einer Kraft erfasst worden, die nicht von dieser Welt stammte. Es war nicht nur eine Waffe, es war ein Befehl. Er hob den Dreizack und verschwand. Draußen, am Ufer der Insel, geschah es. Das Wasser, das noch eben sanft an den Strand gespült worden war, begann sich zurückzuziehen. Ein bedrohliches, tiefes Glucksen erklang, als die Strömungen sich veränderten. Es bildete sich eine tiefe Furche in der Mitte des Ozeans. Links und rechts stand das Wasser gerade nach oben ab, wie eine Wand aus Flüssigkeit. Und dann, aus der aufgewühlten Tiefe des Ozeans, tauchten sie auf. Zuerst waren es nur Schatten, schemenhafte Umrisse, die sich durch das Wasser bewegten. Dann kamen sie näher, und ihr Anblick raubte den Männern am Strand den Atem. Ein gewaltiger Wal, größer als jedes Schiff, das je über die Meere gesegelt war, erhob sich aus der Tiefe. Sein massiger Körper durchbrach den Schatten der Tiefe mit einem donnernden Aufprall. Um ihn herum schwammen Haie, Dutzende, vielleicht Hunderte, nicht in chaotischen Mustern, sondern in einer geordneten Formation, als würden sie auf eine unsichtbare Stimme lauschen. Und dann kam ein weiterer Schatten. Eine gigantische Kreatur, halb in den Nebel der Gischt gehüllt, ein Koloss, dessen tentakelbewehrte Arme das Wasser durchbrachen wie riesige Schlangen. Ein Kraken,
ein Monster aus den Legenden. Die Männer am Strand stürzten zurück, einige riefen panisch auf, andere fielen in wortloses Staunen. Doch die Pygmäen, sie bewegten sich nicht. Sie betrachteten die Szene mit Ehrfurcht, nicht mit Angst. Ihre Gesichter waren ausdruckslos, ihre Körper angespannt, als hätten sie genau diesen Moment erwartet. Sarah, Nathaniel und Adewale erreichten das Ufer nur wenige Minuten später. Doch sie mussten nicht fragen, was geschehen war. Sie sahen es. Bakari stand auf einem Felsen, den Dreizack noch immer in den Händen, sein Blick auf die gewaltigen Wesen im Wasser gerichtet. Sarah kam keuchend zum Stehen. Ihr Herz raste. »Bakari«, rief sie. Langsam drehte er sich zu ihnen um. Sein Gesicht war schwer zu deuten. Kein Triumph, keine Angst, sondern etwas anderes. Etwas Unvermeidliches. »Ich kann sie spüren«, sagte er leise. »Nicht nur sehen, fühlen.« Adewale trat näher. »Die Tiere gehorchen dir.« Bakari nickte langsam. »Ja.« Sarahs Verstand arbeitete fieberhaft. »Das bedeutet«, murmelte sie, während ihr Blick über das Meer glitt, »der Dreizack kontrolliert nicht nur das Wasser, sondern das, was im Wasser lebt.« Nathaniel starrte auf den Kraken, dessen gigantischer Leib in der Gischt wogte. »Er ist nicht nur ein Relikt, er ist eine Waffe.« Die Pygmäen hatten sich mittlerweile auf den Knien versammelt, ihre Köpfe gesenkt. »Sie wussten es«, flüsterte Sarah. »Sie haben auf diesen Moment gewartet.« Der Älteste trat hervor, seine dunklen Augen auf Bakari gerichtet. Dann kniete er sich nieder. Sarah sah, wie sich Bakaris Finger um den Griff der Waffe krallten. Er hatte jetzt eine Macht, die weit über das hinausging, was ein Mensch je besitzen sollte. Sie mussten eine Entscheidung treffen. »Was machen wir jetzt?«, fragte Nathaniel leise. Sarah presste die Lippen zusammen. »Was jetzt?« Sie konnten ihn nicht einfach vergraben oder zerstören. Nicht nachdem sie gesehen hatten, was er konnte. Mit dieser Macht könnten sie nicht nur überleben, sondern herrschen. Bakari sah auf das Meer hinaus. Er konnte alles haben. Die ganze Welt für sich. Doch konnte er dem Drang widerstehen, sie zu nehmen? Das Meer war ruhig. Fast zu ruhig. Die riesigen Kreaturen, die Bakari mit dem Dreizack gerufen hatte, bewegten sich in einem langsamen, gleichmäßigen Rhythmus unter der Wasseroberfläche. Die Haie schwammen in perfekten Kreisen, der Kraken glitt mit bedächtiger Eleganz durch die dunklen Wellen und der gewaltige Wal, größer als jedes Schiff, das je auf den Ozeanen gesegelt war, ruhte in der Ferne wie ein lautloser Gigant. Sarah spürte, dass etwas Entscheidendes passiert war. »Wir könnten mit ihm die Insel verlassen«, sagte Nathaniel leise, sein Blick auf das gewaltige Tier gerichtet. Adewale nickte langsam. »Mit dem Dreizack können wir es kontrollieren. Wir brauchen kein Schiff mehr.« Sarah warf einen Blick zu Bakari, der noch immer auf dem Felsen stand, den Dreizack in der Hand. Sein Gesicht war schwer zu deuten, aber Sarah sah es ihm an. Er verstand die Tragweite dessen, was sie gerade entdeckt hatten. »Was, wenn wir nicht einfach nur fliehen?«, fragte er plötzlich. Sarah runzelte die Stirn. »Wie meinst du das?« Bakari ließ seinen Blick über die Insel schweifen. »Wir haben gesehen, wie Männer wie Whitmore die Welt beherrschen. Sie nehmen, was sie wollen, sie herrschen mit eiserner Faust und sie glauben, dass die Meere ihnen gehören.« Er sah zu dem Dreizack hinunter, dann wieder aufs Wasser. »Aber das Meer gehört niemandem.« Adewale trat neben ihn. »Du willst nicht nur überleben, du willst herrschen.« Bakari schnaubte. »Wir haben eine Wahl. Wir könnten zurückkehren. Zurück in eine Welt, die uns versklaven wollte, die uns unterdrückt hat. Oder wir könnten etwas Neues erschaffen.« Nathaniel hob eine Augenbraue. »Etwas Neues?« Sarah spürte, wie ihr Herz schneller schlug. ein eigenes Königreich«, sagte Bakari leise. Die Worte hallten in der Stille nach. Sarah hatte nie daran gedacht, etwas Eigenes zu erschaffen. Sie hatte immer nur nach einem Platz gesucht, an dem sie überleben konnte. Aber jetzt? Jetzt war alles anders. Sie hatten etwas, das noch kein Mensch zuvor besessen hatte. Der Dreizack war nicht nur eine Waffe, er war eine Krone. »Warum sollten wir uns irgendeinem König oder irgendeiner Nation unterwerfen?«, fragte Bakari schließlich. »Wir könnten unsere eigene Herrschaft begründen.« Adewale verschränkte die Arme. »Eine Piratencrew?« Nathaniel lachte leise. »Nicht einfach irgendeine. Die größte, die die Welt je gesehen hat.« Sarah sah von einem zum anderen. »Ihr meint das ernst?« Bakari drehte sich zu ihr. »Willst du wirklich zurück? Zu den Menschen, die dich töten würden, wenn sie wüssten, wer du bist?« Sarah biss sich auf die Lippe. Er hatte recht. In der alten Welt gab es für sie nichts mehr. Aber hier? Hier konnten sie ihre eigenen Regeln schreiben. Der Entschluss fiel schneller, als sie es erwartet hatte. Sie sammelten Vorräte, nahmen mit, was sie von der Insel tragen konnten, und bereiteten sich auf den Aufbruch vor. Die Pygmäen beobachteten sie still, ihre Gesichter ausdruckslos, aber ihre Augen voller Respekt. Bakari verbeugte sich leicht. »Wir werden eure Taten niemals vergessen.« Dann traten sie ans Ufer. Bakari hob den Dreizack. Mehrere Delfine tauchten auf und ließen sie aufsteigen. Der gewaltige Wal, der in der Ferne gewartet hatte, bewegte sich langsam näher. Das Wasser um ihn herum kochte und schäumte unter der Wucht seiner bloßen Präsenz. Er ließ sich direkt vor ihnen nieder. Sein Rücken war breit genug, um eine ganze Crew zu tragen. »Das ist Wahnsinn«, murmelte Nathaniel. »Nein«, korrigierte Sarah, »das ist der Beginn von etwas Neuem.« Sie traten nach vorne, stiegen auf den Rücken des riesigen Tieres. Das Wasser stieg und fiel mit seinem Atem, als wäre es eine lebendige Insel. Bakari hob erneut den Dreizack. Die Meeresbewohner um sie herum zogen sich in Formation zurück, bereit, ihnen den Weg über die See zu ebnen. »Dann lasst uns segeln«, sagte er. Sarah sah noch einmal zurück zur Insel, bevor sie sich umdrehte. Ein neues Zeitalter begann, und sie waren diejenigen, die es formen würden. Die Wellen brachen sanft gegen den Rumpf des kleinen Bootes, das auf die Küste zutriebe. Die Stadt vor ihnen war geschäftig, ein geschäftiger Hafen, in dem Schiffe kamen und gingen, Händler riefen, Soldaten patrouillierten. Es war ein Ort des Handels, der Gesetze, eine Welt, die ihnen nicht mehr gehörte. Und doch hatten sie einen letzten Auftrag zu erfüllen. »Das ist weit genug«, sagte Bakari mit ruhiger Stimme. Adewale nickte und trat an die Reling. Zwischen ihnen lag Whitmore, gefesselt und wütend. Seine Kleidung war zerrissen, sein Blick voller Hass, doch seine Niederlage war endgültig. »Ihr denkt, ihr habt gewonnen«, zischte er. Sarah, die mit verschränkten Armen daneben stand, lächelte kühl. »Wir haben mehr als das. Wir haben etwas erschaffen, das größer ist als du.« Nathaniel trat vor und zog ihn grob auf die Beine. »Du wirst leben. Sei dankbar dafür. Andere hatten nicht so viel Glück.« Whitmore schnaubte. Sein Blick wanderte zum Horizont. »Ihr seid keine Piraten. Ihr seid Narren. Niemand trotzt den Königreichen dieser Welt.« Bakari trat vor, der Dreizack noch immer intakt in seiner Hand. »Wir brauchen keine Reiche. Wir brauchen keine Könige.« Adewale grinste und trat zurück, gab Whitmore einen Schubs. »Verschwinde.« Der Kapitän taumelte, fiel in den Sand, bevor er sich mit letzter Würde aufrichtete und langsam zum Hafen hinunterging. Vielleicht würde er überleben. Vielleicht würde er versuchen, sich an ihnen zu rächen. Doch das war nicht mehr ihr Problem. Ihr Schicksal lag anderswo. Sie segelten weiter. Nicht zurück in die alte Welt, nicht zu den Imperien oder den Nationen, die ihnen nur Ketten anlegen würden. Stattdessen suchten sie eine neue Heimat, einen Ort, an dem sie etwas aufbauen konnten,
und sie fanden ihn. Nassau. Auf einer abgelegenen Insel, fernab von Regeln und Herrschaftsgebieten, errichteten sie ihre neue Bastion, eine versteckte Werft, ein Zufluchtsort für diejenigen, die den Gesetzen der Welt entkommen wollten. Hier ließen sie ihre erste Flotte bauen. Keine kümmerlichen Beiboote, keine zerschlissenen Kutter, sondern echte Schiffe. Schiffe, die unter einer neuen Flagge segeln sollten. Eines Nachts, als die Flotte bereit war, versammelten sie sich auf dem Hauptdeck ihres neuen Schiffes. Der Dreizack lag auf einem Tisch vor ihnen, sein unnatürliches Licht pulsierte in der Dunkelheit. »Wir können das Meer regieren«, sagte Nathaniel mit einem Funkeln in den Augen. »Oder wir können es zerstören«, fügte Adewale ernst hinzu. Sarah musterte den Dreizack. »Diese Macht ist zu groß für einen allein«, alle Augen wandten sich Bakari zu. Er nickte langsam. Dann nahm er ein Schwert, hob es hoch und mit einem einzigen Hieb schlug er den Dreizack in drei Teile. Ein leuchtender Riss zog sich durch die Kammer, als die Waffe brach, doch statt zu zerfallen, blieb jeder Teil intakt, ein Fragment der ursprünglichen Kraft. Bakari nahm ein Teil an sich, Sarah das zweite, Adewale das dritte. Nathaniel grinste. »Und was ist mit mir?« Sarah legte eine Hand auf seine Schulter. »Du bekommst den Stab. Er hält alles zusammen.« Dann hieften sie eine neue Flagge an den Mast. Sie war schwarz, wie das Meer in der Nacht. In der Mitte prangte das Symbol des geteilten Dreizacks, ein Zeichen dafür, dass die See keinem König mehr gehörte. Bakari trat nach vorne, seine Stimme ruhig, aber fest. »Wir haben keine Herren mehr. Kein König, kein Reich, keine Ketten.« Adewale nickte. »Von nun an segeln wir nur unter einer Flagge. Unserer eigenen.« Sarah ließ den Blick über ihre Crew schweifen. »Dann sollten wir endlich lossegeln.« Nathaniel trat an das Steuerrad und legte die Hände auf das Holz. Die Segel füllten sich mit Wind. Das Meer lag vor ihnen. Und mit ihm eine neue Ära.